Die Lieder haben mich heute wieder sehr angesprochen und wenn man auf den Text wirklich Acht gibt beim Singen, dann hat man eigentlich schon eine Predigt weg. Und das letzte Wort, das wir gesungen haben, heißt, ich traue auf Jesus allein. Wenn ich hier stehe, dann habe ich das auch immer sehr nötig, auf Jesus allein zu vertrauen. Ein Arzt besuchte seine Patienten im Altersheim. Und da fällt ihm ein 96-jähriger Mann auf, der immer zufrieden und freundlich ist. Und eines Tages spricht ihn der Arzt darauf an und fragt nach dem Geheimnis seiner Freude. Und der Mann, der lacht und sagt, ja, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag 2 Pillen ein, die helfen mir. Und verwundert schaut ihn der Arzt an und sagt, ja, 2 Pillen, ich habe Ihnen noch gar nichts verschrieben. Verschmitzt lacht der Mann und antwortet, das können Sie auch gar nicht, Herr Doktor. Am Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille Zufriedenheit und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich die Pille Dankbarkeit. Diese beiden Arzneien haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Das könnte uns auch der Apostel Paulus bezeugen, denn von ihm lesen wir in Philipper 4, ab Vers 10, folgendes. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich denke, das, was gerade die kleine Geschichte am Anfang und dieses Wort uns eben gesagt haben müsste, ist das, was heutiges Thema ist. Könnt ihr das mit einem Wort wiedergeben? Kann man das? Ein Wort? Bitte? Schöne Dinge. Aber wovon spricht Paulus in dem Text, in dem gelesenen Text hauptsächlich? Zufriedenheit. Der ganze Text handelt auch von Zufriedenheit. Ich kann alles, mir ist jedes vertraut. Das heißt, ich bin immer zufrieden. Meine Zufriedenheit hängt nicht von dem ab, was gerade die Umstände sind. Also die Umstände können ihn nicht bestimmen. Das ist eigentlich das, worum es hier geht. Und darüber möchte ich heute reden. Vielleicht wird sich die eine oder andere Schwester daran erinnern, dass ich das bei einem Frühstück, beim Frauenfrühstück mal angesprochen haben, das Thema. Natürlich nicht so ausführlich. Ich habe es jetzt mir gedacht, ich werde es auch mal als Predigt weitergeben, weil es wichtig ist. Zufriedenheit. Paulus zeigt uns, dass man in jeder Situation zufrieden sein kann, auch in schwierigen Situationen. Und hier in dem Text, da geht es ja eigentlich darum, dass sein Lebensunterhalt nicht gesichert war. Ja, er bekam nur von einer Gemeinde überhaupt, von der Philipper-Gemeinde nämlich, hin und wieder mal etwas zugesandt für seinen Unterhalt. Aber das reichte bei Weitem nicht aus, davon alleine zu leben. Deshalb musste er sich ab und zu auch den Unterhalt selbst verdienen, indem er als Zeltmacher tätig war. Obwohl er sich mit ganzem Leben und mit ganzem Herzen eingesetzt hat für diese Sache, zu der Gott ihn berufen hat. Hätte ihn ja auch bitter machen können, oder ja. Aber nein, er war ganz einfach zufrieden. Er sagt, schön, jetzt habe ich wieder was bekommen, jetzt habe ich wieder Überfluss, aber ich kann beides, ich kann auch Mangel haben. Das ändert nichts an meiner inneren Lage, an meinem Einstellung. Also man könnte natürlich das auch jetzt anders denken. Man könnte sich sagen, na gut, okay, arm sein ist ja relativ, oder? In unserem Land, in Deutschland, gibt es ja so eine Armutsgrenze, die man mal festgelegt hat. Wenn jemand also diese Armutsgrenze erreicht hat, dann ist er in Deutschland arm. Aber der in Deutschland arm ist, der wäre in vielen anderen Ländern der Welt reich. Ja? Für die das absolut nicht Normalität ist, was für uns schon Armut genannt wird. Ja. Hunger, naja gut, können wir sagen, hin und wieder Hunger haben, ist auch nicht so schlimm, oder? Hat ja auch Vorteile, man baut Übergewicht ab. Gell? Und ab und zu gibt's ja auch wieder was zu essen, gell? Also Paulus, mach mal halblang, ja, so schlimm ist dein Leben ja nun auch wieder nicht, ja, dass du unzufrieden werden müsstest. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Tja, ich sagte, man könnte so denken, aber ich denke nicht so. Und schon gar nicht, seit ich diesen anderen Text gelesen habe, in 2. Korinther 11, den ich euch auch vorlesen möchte, der gibt uns nämlich ein anderes Bild von Paulus. In Abvers 24, 2. Korinther 11. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, wahrscheinlich die schlimmste Gefahr, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten und Kälte, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang, zu mir die Sorge für alle Gemeinden. Also, da würde ich jetzt wirklich nicht behaupten, das habe ich ja auch schon erlebt oder Schlimmeres erlebt. Nein, bei weitem nicht. Und man muss schon sagen, also lieber Paulus, wie konntest du trotz all dieser Erfahrung überhaupt noch zufrieden sein? Also da finde ich es schon erstaunlich. Und ich denke, es lohnt sich, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Ich habe 3 Punkte dazu. Erstens, Zufriedenheit, kenne ich das? Zweitens, Zufriedenheit, wie geht das? Und drittens, Zufriedenheit, was kostet das? Also erstens, Zufriedenheit, kenne ich das? Zufriedenheit ist eine Eigenschaft, die eigentlich im Grunde genommen jeder erfahren möchte. Und zwar eben nicht nur hin und wieder, sondern als ein bleibender Gemütszustand. Und vielleicht erwartet der eine oder andere von mir als Psychologen, dass ich jetzt so eine Art 5-Schritte-Methode zur Zufriedenheit aufzeige. Tatsächlich gibt es ja in der Psychologie seit den 90er Jahren ein neues Forschungsgebiet genannt positive Psychologie. Früher hat man ja das Gewicht auf die Psychopathologie gelegt, also auf den kranken bzw. funktionsgestörten Menschen. Und so jetzt hat man irgendwo da erkannt, wir haben da etwas ganz Wichtiges vergessen, ja, bisher. Und jetzt befasst man sich heute viel mehr mit positiven Themen, wie zum Beispiel Liebe, Glück, Freundlichkeit, soziale Verantwortung, Vergeben, Mitleid, Demut, Bescheidenheit, Besonnenheit, Dankbarkeit, Hoffnung, Humor. Man denkt, irgendwie muss da ein Psychologe mal die Bibel in der Hand gehabt haben, dass er auf diese Idee kam. Also auf jeden Fall ist es ja gut, dass man sich damit befasst. Ja. Ratschläge, die aus Ergebnissen dieser Forschung abgeleitet werden, sind durchaus interessant. Und für manchen Menschen vielleicht ja auch ein Stück weit hilfreich. Trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, dass das, was da in aufwendigen Untersuchungen herausgefunden wurde, dass man das eigentlich immer schon gewusst hat. Wir neigen alle dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Meist sind es Leute, die offensichtlich besser dran sind als wir, weil sie das zu haben scheinen, was wir gerne hätten. Von dem dänischen christlichen Philosophen Kierkegaard stammt folgender Ausspruch: Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und sicher habt ihr es auch schon bemerkt, dass es zufriedener macht, wenn man auf den schaut, dem es schlechter geht als einem selbst. Gell? Man nennt das ja in der Psychologie Downward Comparison. Downward Comparison, das heißt auf Deutsch abwärts vergleichen oder nach unten vergleichen. Man sucht sich also jemand aus, dem es noch schlechter geht als einem selbst, und man sagt sich, im Verhältnis zu dem, im Vergleich zu dem, geht es mir doch eigentlich recht gut. Das kann tatsächlich helfen, wenn auch meist nur kurzfristig. Und man sollte es bitte nicht auf andere anwenden, also bitte nur auf sich selbst. Ja. Ich habe mal folgendes Wort gelesen: Weise ist, wer nicht bedauert, was er nicht hat, sondern wer sich an dem freut, was er hat. Dem kann ich nur zustimmen. Deine Zufriedenheit hängt nämlich nicht nur davon ab, wie viel du hast, sondern vor allem, wie viel Freude du an dem hast, was du besitzt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder denkst du jetzt intensiv darüber nach, was dir fehlt, aber was du furchtbar gerne hättest. Und was fühlst du dabei? Selbstmitleid, Enttäuschung, Unzufriedenheit und so weiter. Oder du schaust darauf, was du hast und besitzt, dankst dafür, freust dich darüber und sorgst so für deine Zufriedenheit. Ich denke hier an die eingangs gelesene Geschichte von einem alten Mann. Seine Medizin war Zufriedenheit am Morgen und Dankbarkeit am Abend. Das ist ein ganz guter Hinweis, meine ich. Das ist eine wirksame Medizin ohne unerwünschte Nebenwirkung. Also wenn ich abends danke, dann werden meine Gedanken auf das gelenkt, was ich habe. Somit werde ich am nächsten Morgen mit dem Blick auf das aufwachen, was mich zufrieden macht. Und weil wir dazu neigen, uns eher damit zu befassen, was uns fehlt, deswegen müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, über welchen Reichtum wir verfügen. Und hier meine ich jetzt nicht den materiellen Reichtum, ja, sondern vor allem den Reichtum, der uns in Christus gegeben ist. Völlige Vergebung unserer Lebensschuld, durch das Blut Jesu teuer erkauft, gerechtfertigt vor Gott, ein Bürgerrecht im Himmel, ein Kind Gottes und Miterbe von Jesus Christus, eine neue und unübertreffliche Identität. Man kann ja da eine endlose Liste weitermachen. Ich habe 42 Punkte, die will ich euch jetzt nicht zumuten. Und das alles für die ganze Ewigkeit, nicht nur für eine begrenzte Zeit hier auf der Erde. Zufriedenheit bedeutet nicht alles zu haben, sondern aus dem, was wir haben, alles zu machen. Wir reden uns ein, dass wir erst zufrieden und glücklich sein können, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Das Tragische ist daran, dass wir, sobald wir das Ziel erreicht haben, bereits schon wieder das nächste Ziel im Blick haben und im Grunde genommen uns an dem Erreichen sie gar nicht mehr erfreuen können oder es gar nicht mehr genießen können. Auf diese Weise können wir nicht dauerhaft zufrieden sein. Die Wünsche der Menschen werden nämlich nie alle. Der Humorist Wilhelm Busch, der hat das so ausgedrückt: Wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut. Jetzt habe ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, jubel nicht so laut, bezähme deine Zunge, wenn ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Und das ist eine Erfahrung, oder, die jeder von uns kennt. Nicht nur bei Kindern, auch bei uns ist es so. Wichtig ist es einfach, dass wir die Dinge so nehmen, wie sie sind und uns mit dem Unabänderlichen abfinden. Und wenn ich mit dem zufrieden ist, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden, wenn er das hätte, was er jetzt nicht hat. War das gerade zu kompliziert, oder? Nein, ich denke nicht. Schon klar nicht. Den Deutschen wird ja nachgesagt, dass sie seien Weltmeister im Jammern. Da mag was dran sein, ja. Wir jammern ja unzweifelhaft auf hohem Niveau. Sicher gibt es in jeder Nation solche, die immer und mit allem unzufrieden sind. Ja, sie scheinen so eine Art Unzufriedenheitsgen in sich zu haben. Solchen Menschen ist leider schwer zu helfen. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, Zufriedenheit. Wie geht das? Eines können wir schon mal festhalten, es gibt keine Psychotechnik, die uns dauerhaft zufrieden macht. Somit können wir vieles, was die Psychologie uns vorschlägt, gleich mal vergessen. Ich sage, wir als Christen, für die Menschen, die Christus nicht haben, sieht die Lage anders aus und ihnen kann ich ja durchaus anraten, versuchen Sie es mal damit. Ja? Wenn er die Erfahrung gemacht hat, das bringt es ja auch nicht, dann ist er vielleicht offen fürs Evangelium. Auf jeden Fall ist der Weg, der uns in der Schrift aufgezeigt wird, zur Zufriedenheit ein anderer. Die Forderung ist schon mal klar. Paul Gerhardt hat es in einem seiner Lieder gut ausgedrückt und ich werde euch ersparen, hier die 15 Strophen auch nur aufzusagen, ja. Ich habe da im Internet nachgeschaut, ja, und nach dem Lied. Ich habe es im Kopf, das Lied, aber dann habe ich da tatsächlich das ganze Lied gefunden mit 15 Strophen. Das haben die Leute damals gesungen. Na, wir haben heute dazu nicht mehr die Zeit und die Kraft. Also auf jeden Fall hat Paul Gerhardt verstanden, dass Zufriedenheit und Stille und Friede zusammengehören. Das Wort Friede ist ja nicht zufällig in dem Wort Zufriedenheit enthalten. Aber wie geht das, sich zufrieden geben? Wie ist das denn möglich? Ich versuche mal, mich der Antwort auf diese schwierige Frage durch eine nüchterne Analyse zu nähern. Erst müssen wir klären, was macht uns unzufrieden? Was raubt uns den inneren Frieden? Die Antwort ist ganz einfach, das Bewusstsein von Mangel. Unzufriedenheit ist immer ein Hinweis darauf, dass wir einen Mangel sehen. Und es muss sich dabei ja noch nicht einmal um einen objektiv vorhandenen Mangel handeln, sondern es reicht schon aus, dass wir meinen, einen Mangel zu haben. Also die Aussage, ich bin unzufrieden, heißt immer, mir fehlt etwas. Und immer wenn wir Mangel erfahren oder auch nur zu erfahren glauben, sind wir unzufrieden. Was wir als Mangel empfinden, ist natürlich völlig subjektiv und hängt mit unseren Wünschen und Erwartungen zusammen. Und auf das, was uns scheinbar mangelt, richtet sich dann auch unser Begehren. Das wollen wir dann auch haben. Was die Sache verschärft, ist die Sichtweise, dass wir das, was wir uns wünschen, was uns aber mangelt, dass wir das doch auch verdient haben. Wir kennen doch alle den Spruch, der uns immer rasch über die Lippen geht, wenn es uns schlecht geht. Womit habe ich das verdient? Da sollten wir sehr vorsichtig sein mit so einem Spruch. Fakt ist nämlich, dass wir aus Gottes Sicht ja nur eine Sache verdient haben und das ist die ewige Höllenstrafe. Und alles, was besser ist als das, das ist ein Geschenk göttlicher Gnade. Und alles, was besser ist, ja, und besser ist als die Hölle, sind auch die schlimmsten Erfahrungen in diesem Leben. Denn immerhin sind sie zeitlich begrenzt. Aber die Hölle ist nicht zeitlich begrenzt. Also Zufriedenheit und Dankbarkeit hängen eng zusammen. Und diese Sicht könnte uns ja schon mal etwas zufriedener und dankbarer machen. Aus der Tatsache, dass wir etwas begehren, was uns unserer Meinung nach zu unserem Glück fehlt, könnte man jetzt aus irdisch-weltlicher Sicht ableiten, dass es zwei Wege zur Zufriedenheit gibt. Und diese, lassen wir mal nachher. Der erste Weg, alle meine Wünsche werden erfüllt und aller empfundener Mangel wird aufgehoben. Das wäre natürlich optimal, oder? Der Weg wäre wirklich super, aber leider unrealistisch. Das Paradies gibt es auf dieser Erde nicht mehr und das Schlaraffenland hat es noch nie gegeben. Der zweite Weg, ich verzichte und höre auf, irgendetwas zu begehren. Dieser Weg ist, ja, denkbar, aber sehr problematisch. Ein Satz buddhistischer Weisheit lautet ja, begehre und du wirst leiden. Das ist ja das Rezept des Buddhismus gegen das Leid. Das hat ja dem Buddha Gautama hat das ja bewegt. Das war das, was ihn bewegt hat. Ja, eine Antwort zu finden, wie kann man mit Leid überhaupt leben. Und dieses uralte Rezept wurde ja vom Buddha vertreten, aber nicht nur durch ihn, sondern auch durch eine griechische Philosophenschule, die Stoiker. Und sicher ist es so, ein Menschen, der sich alle Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche verkneift, dass den vielleicht kein Schmerz mehr berühren wird, aber auch keine Freude und auch kein Glück. Also das, finde ich, ist ein zu hoher Preis. Den wäre ich nicht bereit zu bezahlen. Wenn also beide Wege nicht zum Ziel führen, müsste man zur Folgerung kommen, dass Zufriedenheit nicht möglich ist, oder doch? Muss ja eigentlich möglich sein, sonst könnte man darüber ja nicht predigen, würdet ihr wahrscheinlich denken. Gell? Aber ich würde mal so sagen, wenn nur ein Mensch es geschafft hat, zufrieden zu sein und zu bleiben, dann muss es möglich sein. Kennt ihr einen? Einen. Wenigstens einen. Ja? Ja? Genau. Das ist der, den ich auch kenne. Der Apostel Paulus, ja. Kommen wir zurück zu unserem Ausgangstext. Noch einmal. Philipper 4,11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. In diesem Text zeigt Paulus auf, dass wir trotz Mangel zufrieden sein können. Und was war sein Geheimnis? Das wird ja in dem nächsten Satz eigentlich schon angedeutet. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Jetzt wird's interessant. Hier haben wir nämlich einen, der ganz offensichtlich zufrieden ist. Und zwar eben nicht nur im Sinne eines kurzfristigen Gemütszustands, sondern als eine dauerhafte Grundstimmung, die auch nicht von äußeren Gegebenheiten abhängig ist. Also, was war sein Geheimnis? Offenbar jedenfalls hatte er sein Begehren nicht verdrängt, sondern es war vielmehr zufriedengestellt worden. Und zwar grundsätzlich und umfassend. Also das war ja das, was ich als ersten Weg genannt habe. Alle Wünsche werden erfüllt, alle erfundene Mangel wird aufgehoben. Das ist natürlich von uns Menschen her gesehen nicht möglich. Aber von Gott her gesehen ja. Und das ist das, was Paulus hier bezeugt. Epheser 2,20 sagt Paulus ein aufschlussreiches Wort. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also im Fleisch lebe, was ich jetzt im Fleisch lebe, damit meint er nicht das sündige Fleisch. Ja. In diesem Fall meint er es einfach die Natur, das natürliche Leben, ja, das Fleisch, wir sind ja Fleisch und Blut, ja. Das hat zunächst mit Sünde gar nichts zu tun. Das ist einfach ein Ausdruck für unser irdisches Dasein. Hier an der Stelle. Und sagt, was ich jetzt im Fleisch lebe, also hier auf der Erde lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wie viele Bedürfnisse hat dein Toter? ziemlich wenige, würde ich meinen, oder? Also der Paulus, der ein bequemes Leben im Wohlstand und Überfluss haben wollte, der war gekreuzigt. Der lebte nicht mehr. Der konnte daher auch keine Ansprüche an das Leben stellen. Und der Paulus, der durch Auferstehung zum Leben gekommen war, und das ist das, was Wiedergeburt bewirkt, der konnte sich zwar über die angenehmen Seiten des Lebens durchaus freuen, aber er war davon nicht mehr abhängig. Er war zufrieden, wie auch immer die Lebensumstände waren. Er hat Besseres kennengelernt. Von dem Sohn Gottes, der in ihm lebte, geliebt zu sein, das hat ihn so erfüllt, dass er sagen konnte, was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Mehr brauche ich und mehr will ich auch nicht. Das war sein Geheimnis. So einfach. Paulus hat sein Selbstleben losgelassen und ließ Christus in sich leben. Man nennt das auch Hingabe. Zu meinem dritten Punkt, Zufriedenheit, was kostet das? Diese Aussage, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir, könnte eigentlich ja jeder wiedergeborene Christ von sich sagen. Denn sie beschreibt zunächst einmal einfach nur eine geistliche Tatsache, die für jeden wiedergeborenen Menschen gültig ist. Aber die wenigsten Christen erfahren das in ihrem Leben. Und da fragt man sich, und ich frage mich immer wieder, woran liegt das? Diese Frage wird mir selber ja auch oft gestellt, wenn ich in Schulungen und so weiter über das Thema rede. Nun, an Gott liegt es sicher nicht, das ist schon klar. Ich meine, es liegt ganz schlicht daran, dass die meisten Christen diese Tatsache, die sie zwar gehört haben, nicht glaubend für sich in Anspruch nehmen. Und solange das nicht geschieht, haben sie diese Wahrheit zwar im Kopf, aber nicht im Herzen. Wobei ich sogar behaupten möchte, dass ein Großteil der Christen sie nicht einmal im Kopf hat, in dem Sinne, dass sie das überhaupt schon mal ernstlich sich damit auseinandergesetzt haben, ja, mit dieser Wahrheit. Ja, und wenn das so ist, dann fragen wir uns, warum nehmen sie dann, wenn sie das ja doch erkannt haben, warum nehmen sie dann das nicht für sich in Anspruch? Und das ist ja die entscheidende Frage hier. Ich meine, dafür kann es wiederum zwei Gründe geben. Der erste Grund, weil sie diese Wahrheit vielleicht noch nicht wirklich erkannt haben. Sie haben sie schon aufgenommen, gehört. Ich habe 10 Jahre lang gebraucht, von meiner Bekehrung bis dahin, dass ich diese Wahrheit mir zur Erkenntnis geworden ist. Aber ich habe sie von Anfang an gehört. Die Predigt war darauf ausgerichtet damals. Und das hat mir natürlich geholfen. Das ist schon mal wichtig, dass man etwas zunächst einmal überhaupt erkannt hat. Und das heißt nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und das Zweite ist, weil sie nicht bereit sind, die Kosten auf sich zu nehmen. Und jetzt sind wir bei dem komischen Wort Kosten, gell, das in dem Zusammenhang irgendwie gar nicht zu passen scheint. Oh doch, das passt schon. Schaut, die Tatsache, dass Christus in uns lebt, fordert mich heraus, meinem Selbstleben eine Absage zu erteilen und Christus das Regiment zu übergeben. Das ist genau das, aber was unser Ego partout nicht will. Wir wundern uns vielleicht, warum ein Lukaschenko so verbissen an seiner Macht festhält. Aber mit Verlaub, das tun wir doch genauso. Wir halten an unserer Selbstmächtigkeit fest, sind nicht bereit, unser Regiment abzugeben. Das wäre aber andererseits ziemlich genau der Weg, wie ein Christ zu einer echten und dauerhaften Zufriedenheit kommen kann. Alles eigenständige, autonome Begehren ist ja immer ein Ersatz für die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Das hat schon der französische gläubige Philosoph Blaise Pascal gesagt oder Kant. Er sagt es ungefähr so: Wir haben alle in uns ein Vakuum, das nur durch eine Person gefüllt werden kann, Jesus Christus. Ja, mit einem Vakuum lebt man, lebt sich nicht so gut, gell? Das will dauernd etwas haben. Ein Vakuum möchte auch, das ist das Wesen des Vakuums, dass es was reinziehen möchte, möchte was haben. Ja. Dieser Mangel, das ist das, was die Unzufriedenheit bestimmt. Und dieses Vakuum, das nicht gefüllt ist. Aber Jesus füllt jeden Mangel aus. Wo er ist, da ist Friede. Und da ist auch Zufriedenheit. Also müssen wir ihm diesen Platz einräumen. Das bedeutet aber, dass wir nicht mehr festhalten an unserem eigenen Wollen und Streben. Das sind die Kosten. Christen sind Menschen des Friedens. Was und wer regiert in unseren Herzen? Wie sieht es in uns aus, wenn wir alleine sind? Wenn wir uns einfach mal zu unseren Gedanken hingeben, was geht also alles durch den Kopf? Ist unser Denken bestimmt von Sorgen, von Ängsten, von Ärger, von Gekränktheit, von Vergeltung, von Gier? Ist es unser Ego, das unser Herz regiert, oder gar der Fürst dieser Welt? Oder ist unser Herz regiert von dem Frieden des Christus? Ist es Christus selbst, der das Regiment in unserem Herzen innehat? Ein Frieden. In Christus haben wir einen Frieden, einen bleibenden Frieden, einen Frieden, wie die Welt ihn nicht kennt. Einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt, der sich auch jeder psychologischen Erklärung entzieht. Wie können wir uns diesen Frieden vorstellen? Habe ich mal Folgendes gelesen. Es wurde einmal ein Wettbewerb für Maler veranstaltet. Die Aufgabe war es, Frieden bildnerisch darzustellen. Zwei Maler kamen mit ihren Bildern in die Endausstellung. Der eine hatte einen stillen Bergsee gemalt bei völliger Bewegungslosigkeit. Und der andere malte ganz im Gegensatz dazu einen tosenden Wasserfall. Aber davor saß auf einem Zweig ein Vögelchen und zwitscherte munter vor sich hin. Ich denke, ihr wisst schon, wer die Prämie bekommen hat, wer das Bild prämiert wurde. Ja. Dieses zweite Bild zeigt eine wesentliche Eigenschaft göttlichen Friedens auf. Nämlich in den Stürmen, in allen Stürmen bleibt doch das Herz still und geborgen. Das ist der natürliche Friede, den sich mancher zurecht macht mit Hilfe von allen möglichen Psychotechniken und fragwürdigen Dingen, Meditation etc. Dieser Friede, der kann das nicht bieten. Der wird ganz schnell gestört. Der braucht die äußere Ruhe. Aber dieser Friede, den Gott uns ins Herz gegeben hat, der ist da. Der ist da, auch wenn es um uns herum mal ziemlich hektisch wird und so weiter, auch wenn es stressig wird. An der Oberfläche unseres Lebens kann schon mal Unruhe, kann es Unruhe geben, gar keine Frage, oder? Wir leben schließlich in dieser Welt. Aber in der Tiefe bleibt doch unser göttlicher Friede. Und all die pharmakologischen und psychotherapeutischen und esoterischen und mystischen Praktiken, die können nicht den wahren Herzensfrieden vermitteln. Sie wirken bestenfalls beruhigend. Das aber auch immer nur kurzfristig. Deswegen wird man ja süchtig von solchen Methoden, womit man sich beruhigt. Der Friede, den Jesus anbietet, ist von anderer Qualität. Es ist ein Friede, der seinen Grund nicht im irdisch Sichtbaren hat, sondern in der Ewigkeit. Ein übernatürlicher, ein göttlicher Friede. Zur Ruhe, also zum Frieden kommen, ist ja ein sehr berechtigter Wunsch, heute noch mehr als früher, denke ich, wo wir so viel so von Reizen überflutet werden, ja, und so viel Unruhe um uns herum ist. Die Frage ist aber eben nur die, die jeder für sich selbst beantworten muss, ist, ob er sich, wovon er sich eben diesen Frieden erhofft, ob er sich die Ruhe von der Couch im Wohnzimmer erhofft. Nichts dagegen, dass man sich nach der Arbeit dann auch mal richtig ausruht auf der Couch. Ja, aber der innere Friede, von dem wir reden, nicht, wird man da wohl auch nicht bekommen. Oder vielleicht von der Couch beim Psychotherapeuten? Naja. Ich würde doch eher sagen, suchen wir doch bei Jesus. Jesus möchte uns diese Ruhe schenken. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen von unserem Jagen nach falschen, selbstgesteckten Zielen. Damit aufhören, uns löchrige Zisternen zu graben, die doch kein Wasser geben und unseren Lebensdurst nicht stillen. Dass wir vielmehr zu ihm kommen, der uns doch das wahre Lebenswasser anbietet. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen von unserem Bemühen, unserem Leben Bedeutung, Sicherheit zu geben. Dass wir begreifen, dass wir beides in einem Ausmaß finden, in ihm, wie wir es in der Welt niemals schaffen könnten. Und dann werden wir zur Ruhe kommen von Gedanken der Minderwertigkeit, von Gedanken der Unzulänglichkeit, all diese Dinge, die uns so quälen, ja, vielleicht, von unseren Sorgen und Ängsten. Die optimale Eigenschaft für eine gelingende Stressbewältigung, aber auch für die Überwindung von Versagens- und Zukunftsängsten ist neben Zufriedenheit die Gelassenheit. Vieles von dem, was ich gesagt habe, trifft auf die Gelassenheit gleichermaßen zu. Und auch diese Eigenschaft lässt sich nicht einüben, so wenig wie die Zufriedenheit. Sie hat ihren Ursprung darin, dass man gelassen hat. Das Wort sagt es ja aus, dass man gelassen hat, losgelassen hat. Das Loslassen ist der Weg zur Gelassenheit. Aber das fällt uns doch so schwer, loslassen. Oh. Ja, aber das ist der Weg, das ist der einzige echte und wirksame Weg. Wenn der einer seine Ambition in der Betriebshierarchie aufzusteigen, wenn er das mal von Herzen losgelassen hat, weil ihm einfach anderes wichtiger geworden ist, ja, dann wird er ab dato seine Arbeit mit Sicherheit gelassener tun und weniger von Stress und von Ängsten betroffen sein. Loslassen. So mancher zieht es vor, irgendwann seinen Burnout zu bekommen und vielleicht nicht mal nur einen Burnout, was schon schlimm genug ist, ja, vielleicht noch vorzeitig diese Welt verlassen zu müssen, weil er einfach seinem Körper geschadet hat und nicht bereit war, seine Ziele loszulassen. Die, ja. Okay, nun stellen wir uns einfach mal jemand vor, der sein Leben losgelassen hat. Das Leben, nicht nur dies oder jenes, sein Leben, das Christus überlassen hat. Weil er ja jetzt die Regierungsgeschäfte seines Lebens abgetreten hat, jetzt weiß er ja auch die Verantwortung in der Hand seines Herrn. Und das müsste doch gelassener machen, oder? Wenn nicht mehr ich verantwortlich bin. Ich weiß, der Herr will, dass ich dies oder jenes tue. Ich weiß, dass ich eigentlich unfähig bin, dies oder jenes zu tun. Ich weiß, das könnte sehr unangenehme Folgen haben, wenn das andere auch merken. Und schaue auf Christus und erfahre, dass ich ganz gelassen sein kann, weil ich weiß, das ist nicht meine Verantwortung. Das ist jetzt seine Verantwortung. Er hat die Regierung und die Regierung verantwortet das, was geschieht im Land, oder? Ja. Warum machen wir es nicht in unserem Leben auch so? Abgeben an den Herrn, loslassen und dann können wir ganz ruhig sein, ganz entspannt sein, denn was kann denn schon passieren? Die Verantwortung für alles, was passiert, ist in seiner Hand. und da ist sie sowieso in guten Händen. Wenn es einen Königsweg zur Zufriedenheit, zu innerem Frieden, zur Gelassenheit gibt, dann ist es dieser, den ich eben genannt habe. Loslassen, Christus überlassen. Hingabe. Das ist das, was mit dem Wort Hingabe, das also aus der Mode gekommen ist irgendwo. Ja, Amerikaner verstehen es sowieso meistens falsch. Das habe ich festgestellt bei meinem Freund dort, dem Larry Mayberry, der immer da allergisch reagiert bei diesem Wort Hingabe. Und dann muss ich ihm erklären, warum das der Fall ist. Weil im Grunde genommen sagt er dasselbe wie ich. Und dann kam raus eben, dass er unter Hingabe dass das halt so versteht, dass man sich so richtig reinhängt in den christlichen Dienst, bis man nicht mehr schnaufen kann und nicht mehr. Ja, sich, das ist Hingabe. Und dass diese falsche Vorstellung von Hingabe, dass man viel arbeitet und arbeitet. Ja, es kann sein, dass jemand Arbeit hat. Paulus hatte ja auch viel zu tun. Aber die Frage ist nicht, ob er Arbeit hat, die Frage ist, mit welcher inneren Gesinnung und Haltung tut er das. Und mir geht es um die Hingabe des eigenen Lebens. Mir geht es um diese Hingabe, die das Kreuz zur Bedingung hat. Hingabe ohne Kreuz ist immer eine falsche Hingabe. Okay, Kolosser 3,15 zum Schluss noch. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Der Friede Gottes soll regieren in unseren Herzen. Und da, wo Christus, der Fürst des Friedens, regiert, da wird auch Friede sein. Und wo Friede ist, ist auch Zufriedenheit und Gelassenheit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass die Bibel nicht ein Katalog ist von Forderungen, die du an uns Menschen hast, Herr, sondern dass wir darin sehen, Herr, dass die uns all das vorgestellt wird, was wir brauchen und was so wichtig ist für unser Leben, aber auch gezeigt wird, dass all das doch in dir zu finden ist. In dir ist alles, Herr. Du bist die Mitte unseres Lebens und soll es auch sein. Und du sollst unser Herz, unser Leben regieren und bestimmen, Herr. Dann wird auch manches in unserem Leben viel ruhiger, entspannter ablaufen und wir werden deine Freude auch erfahren, auch da und dann, wenn die äußeren Verhältnisse nicht dazu geeignet sind. So wollen wir einfach dir das bringen und einfach als Bitte auch, dass das in unserem Leben Realität wird. Amen.